ist Jesus, wenn es stürmt? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Mit Sicherheit bist du Menschen schon begegnet, die diese Frage gestellt haben. Wo ist dein Gott jetzt? Und ich erinnere mich an ein Gespräch vor ein paar Jahren, als ich meinen Onkel gefragt habe, warum er nicht glauben möchte. Da sagte er mir: Wie kann ein liebender Gott meinen tiefgläubigen Opa, also seinen Schwiegervater, so schwer krank machen? Wie kann das sein? Er glaubt von ganzem Herzen, er folgt Jesus nach. Und wie kann er mit Mitte 50 so schwer erkranken? Und wo ist Gott? Wie kann er das zulassen? Vielleicht stellst du dir diese Frage ja auch ganz persönlich. Ich glaube, dass es ein zutiefst praktisches Thema ist, weil jeder von uns mit Enttäuschungen, mit Verletzungen und schwierigen Gefühlen umgehen lernen muss. Schwere Krankheiten oder auch der Tod von geliebten Menschen, die Ablehnung durch Mitmenschen, wenn man einen Korb bekommt von dem Traumpartner. Wenn du noch keine Wunden hast, wenn du keine Narben hast, dann sei dir sicher, du wirst noch einige bekommen. Und wer auch immer liebt, der geht die Gefahr ein, sehr, sehr tief verletzt zu werden. Ich möchte mit euch darüber nachdenken anhand von zwei Predigtteilen heute Abend. Der erste ist, dass wir darüber nachdenken, wie wir mit Enttäuschungen umgehen sollten. Es geht über die Stürme. Und im zweiten Teil, wie wir in den schrecklichen Situationen der Angst denken und handeln sollten, also über Jesus im Sturm. Und weil ich glaube, dass wir das als Menschen gar nicht gut schaffen, richtig mit dieser großen, herausfordernden Frage umzugehen und wir Gottes Hilfe dazu brauchen, möchte ich euch einladen, gleich auf Gottes Wort zu hören und ihn auch persönlich zu bitten, dass er uns jetzt nochmal Konzentration und Aufmerksamkeit schenkt, dass er uns persönlich anspricht. Lass uns nochmal aufstehen zum Gebet. Allmächtiger Vater, du bist ein Gott, der versteht. Du kennst unsere Gedanken, kennst unsere Herausforderungen und weißt, wo wir selber feststecken. Du weißt, welche Dinge uns verzweifeln lassen oder resignieren lassen, wo wir vielleicht sogar gleichgültig geworden sind oder hadern, unzufrieden sind mit dir. Du kennst unsere offenen Fragen und wir wollen sie dir hinhalten. Wir wollen ehrlich sein vor dir und wollen dich bitten, Herr, hilf uns. Schenk uns deine Gnade, dass wir unser Herz nicht verhärten, sondern bereit sind, auf dich zu hören. Und rede du selbst jetzt zu uns. Das bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Wir wollen auf Gottes vollkommenes und ausreichendes Wort hören, in die Bibel schauen und lernen, was Gott uns zu sagen hat, auf die Frage: Wo ist Jesus, wenn es stürmt? Und ich möchte mit euch die Begebenheit betrachten, wo die Jünger in einen Sturm geraten. Wir finden dieses Ereignis überliefert in verschiedenen Evangelien. Ich beziehe mich in erster Linie auf Johannes 6, Verse 15 bis 21, aber ich habe auch die anderen Paralleltexte hinzugezogen und einige Aussagen, die ich integriert habe. Das Ereignis fand nach der Speisung der über 5000 Menschen statt. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen würden und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich auf einen Berg zurück, um allein zu sein. Aber Jesus drängte die Jünger, seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Kapernaum vorauszufahren. Als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter, stiegen ins Boot und fuhren los. Jesus stieg auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Und spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Inzwischen war es dunkel geworden und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Es kam ein starker Wind auf und das Wasser schlug hohe Wellen. Jesus sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Die Jünger waren etwa 5 bis 6 Kilometer weit gerudert, das ist etwa die Mitte des Sees Genezareth, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Es sah aber so aus, als ob Jesus vorübergehen wollte. Da wollten sie ihn zu sich ins Boot nehmen und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Über die Stürme, Teil 1. Mein erster Punkt, Stürme sind ein Teil des Lebens mit Jesus. Die Jünger erkannten immer mehr, wer dieser Jesus ist. Und sie fingen an, sich auszumalen, wie es ist, zur Rechten und zur Linken des Thrones zu sitzen. Denn sie verstanden immer mehr, Jesus ist dieser verheißene König, der kommen sollte. Und wie schön es ist, zu diesem König dazuzugehören, in seinem Reich leben zu können. Sie fingen sich an, auszumalen, wie toll es ist, in diesem Reich leben zu können. Und dann lesen wir, die Menschen wollten Jesus zum König machen. Aber Jesus drängt seine Jünger, er sagt sofort, geht ins Boot und fahrt hinüber. Er erlaubt ihnen nicht, anerkannt zu sein. Er erlaubt ihnen hier nicht, etwas zu genießen. Und es sieht in ihren Augen vielleicht so aus, als ob er ihnen etwas vorenthält. Kennt ihr das? Wenn man Jesus nachfolgt, sieht es oft so aus, als ob man etwas vorenthalten bekommt. Vor allem junge Menschen denken, ich darf ja nicht dies, ich darf ja nicht das, ich sollte ja nicht jenes. Alles Schöne auf dieser Welt scheint Gott verbieten zu wollen, was? Aber Jesus denkt mit, Jesus hat das Beste für seine Jünger im Sinn und es sieht zunächst so aus, als ob es noch schlimmer wird. Jesus, man könnte sagen, Jesus schickt die Jünger direkt in einen Sturm. Er wusste ja, was passieren würde. Und es ist leicht, heute Abend auf dem Stuhl bequem sitzend zu sagen, ja, war ja nicht so schlimm, ist ja nochmal gut gegangen bei denen. Aber ich kann mir vorstellen, in der Situation der Jünger, das war richtig frustrierend, dass Jesus ihnen so viel Schönes vorenthält und dann allein in die Dunkelheit fortschickt und direkt in einen heftigen Sturm, wo sie tatsächlich Panik und Angst um ihr Leben bekommen. Ich glaube, dass es im Leben jedes Menschen verschiedene Stürme gibt. Und auch Menschen, die Jesus nachfolgen, sind nicht davor verschont, sondern sie erleben schreckliche Dinge. Enttäuschungen, Verletzungen, gerade auch von den Menschen, die einem so nahe stehen, in der Gemeinde. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch, Christen können enttäuschen, Christus nie. Aber allein der erste Punkt reicht schon, dass viele Menschen unheimlich große Zweifel bekommen. Wir sind manchmal fassungslos, wenn langjährige, vorbildliche Christen plötzlich in tiefe Sünde fallen. Wir hätten gedacht, dass wir uns auf sie verlassen können, dass sie doch die Vorbilder sind für uns, ja, dass ihnen so etwas nicht passieren könnte. Und das können persönliche Krisen für uns werden. Auch mir ging es so, dass ich zu Brüdern aufgeschaut habe, die mich sehr enttäuscht haben. Ich liebe sie trotzdem und konnte und kann viel von ihnen lernen, aber ich habe auch manche Abgründe gesehen. Und ich persönlich bin froh, dass ihr mir nicht ins Herz sehen könnt, dass ihr nicht meine Abgründe sehen könnt. Ihr wäret schockiert. Das, worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir aufeinander schauen, dass wir in Stürme geraten können. Wenn wir auf Jugendleiter schauen, wenn wir auf unseren Ehepartner schauen, wenn sie vom Glauben abfallen oder nachlässig im Glauben würden, so wäre das eine große Gefahr für uns. Aber das zeigt nur, wie sehr wir an das Gute im Menschen glauben. Und wir sollten doch viel mehr auf Jesus sehen. Ich glaube, dass Christus besser ist, als wir erahnen und uns vorstellen können. Und trotzdem können wir von Christus selbst enttäuscht sein, wenn wir falsche Erwartungen oder Vorstellungen haben von einem Leben als Christ in der Gemeinde. Wenn ich nahe bei Jesus bin, kann mir nichts geschehen, oder? Alle Tage Sonnenschein. Wenn wir treu sind und Gott dienen, wird Gott uns mit einer super Jugendarbeit segnen. Und wir werden in einer wachsenden Gemeinde Gottes Segen erleben können. Die Jünger damals und auch wir heute können leicht von Jesus enttäuscht sein, wenn wir erwarten, Jesus würde uns vor den Stürmen dieses Lebens beschützen. Ich muss da an Maria und Martha denken, die ihre Existenzgrundlage und ihre Zukunft verloren haben, als ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Sie sagen, Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre Jesus nicht gestorben. Und zwischen den Zeilen schwingt für mich mit die Frage, warum bist du nicht da gewesen? Wo warst du? Hättest du es nicht verhindern können? Ich kann euch einige Beispiele erzählen von Menschen um mich herum in meiner Gemeinde, die in so heftige Stürme geraten sind, die sie nicht für möglich gehalten haben und an denen sie zu zerbrechen drohen. Ich denke, wir sollten uns dafür hüten zu glauben, weil Gott alles in seiner Hand hat, wird uns nichts Schreckliches passieren, sondern wir müssen lernen, eine gute Antwort zu finden auf die Frage, wo ist Jesus, wenn wir vom Hocker gehauen werden, wenn uns der Stuhl von hinten weggezogen wird und wir ganz tief fallen. Petrus schreibt, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, als widerfahre euch etwas Seltsames. Es ist normal. Es gehört zu deinem Leben dazu, dass du schreckliche Dinge siehst und schreckliche Dinge erleben wirst und Gott dir die Frage stellt, wie gehst du damit um? Ein zweiter Punkt, Stürme sind das Beste, was uns passieren kann. Eine Idealvorstellung unserer Zeit ist, dass ein angenehmes und leichtes Leben das beste Leben ist, was wir haben können. Das wünschten wir uns alle, ein angenehmes, leichtes Leben. Wir hätten gerne eine Liege, wo wir uns jetzt hinlegen könnten, damit wir noch bequemer zuhören könnten. Wir würden gerne noch ein Erfrischungsgetränk und noch ein viel angenehmeres Leben haben, eine Klimaanlage, das wäre jetzt etwas. Wir haben immer Vorstellungen und Gedanken, wie es noch besser sein könnte, wie unser Leben optimalerweise verlaufen könnte. Am Montag hatte ich frei, meine Frau ist nach Hamburg gefahren zu ihrer Mama und ich habe meinen Kindern alle Wünsche erfüllt, die sie hatten. Ich habe mit ihnen gespielt, ich habe ihnen das Essen gemacht, was sie sich gewünscht haben. Ich habe wieder mit ihnen gespielt und noch gespielt und noch mehr gespielt. Ich habe alle Wünsche erfüllt, die sie hatten. Und als sie dann abends im Bett lagen und ich sie gefragt habe, wofür könnt ihr dankbar sein heute? Diese Frage stelle ich gerne am Abend. Da überlegen sie und wissen nicht, wofür. Keine Ahnung, Papa, dass wir jetzt schlafen gehen können, oder? Ich schaue auf meine Kinder und denke mir, wie undankbar. Ein wundervoller Tag und dann noch nicht mal dankbar sein können und wertschätzen können, das, was einem geschenkt worden ist. Im Gegensatz dazu, mein Bruder war 1,5 Jahre jünger als ich gewesen und er ist als Baby an Meningitis erkrankt, einer Hirnhautentzündung. Er ist körperlich und geistig schwer behindert geworden. Und das war schrecklich für uns als Familie. Aber das ist der Grund, warum ich nach dem Sinn des Lebens gesucht habe. Dass ich mir die Frage gestellt habe, wozu lebe ich, wenn alles vergänglich ist und wenn alles Leben Leiden ist? wenn wir am Ende doch irgendwann alle im Grab landen, wozu noch viel, viel mehr Jahre haben. Die Krankheit meines Bruders hat Gott mich und meine Eltern gerettet. Gott hat uns zu sich gezogen. Ich durfte mit 13 Jahren zum Glauben kommen, habe angefangen in der Gemeinde zu dienen und zu predigen, weil ich gefragt habe, wozu. Dieses Leiden, das hat Gott benutzt, damit er in mein Leben hineinspricht und mir zeigt, dass das beste Leben, was ich mir vorstellen kann, nicht das ist, unheimlich viel Geld zu verdienen, eine tolle Familie zu haben, ein großes Haus, ein tolles Auto, einen wunderschönen Garten. Ich habe heute vieles davon, aber ich weiß, es ist nicht das Beste. Das Beste, das wahre Leben, finde ich allein in Jesus Christus. Der Sturm selbst ist schlecht. Er ist gefährlich. Er ist zerstörerisch. Er ist leidvoll. Er kann uns fix und fertig machen. Aber er kann einem guten Ziel dienen. Leiden können sehr gut für uns sein. Das ist auch bei den Jüngern so gewesen, denn durch den Sturm erkennen sie, wer Jesus ist. Wir lesen in dem Text, dass sie voller Erstaunen bekennen, du bist wirklich Gottes Sohn. Und manchmal braucht es unheimlich schwierige Tage, wo wir uns erinnern oder neu erkennen, wer tatsächlich Gott ist, wer tatsächlich der Herr über unser Leben ist, wer tatsächlich die Macht hat über unser Leben und der unser Leben in seiner Hand hat. Zu erkennen, wer Jesus ist und damit unsere Gottesbeziehung und Rettung, das ist viel wichtiger als eine Familie, als Intellekt, als Kinder oder als herrliche Urlaubserfahrungen. Ich glaube, dass Gottes größtes Anliegen für uns alle ist, dass wir ihm unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Er möchte unser Vertrauen bekommen. Er selbst will unsere Hoffnung, er selbst will unsere Sicherheit sein. Er will unsere große Liebe sein und er wirbt um uns durch gute Zeiten und oft auch durch schlechte Zeiten. Und deshalb ist manchmal das, oder ich glaube, dass das Beste, was uns passieren kann, ist, auch wenn wir in Stürme geraten. Gott ruft uns durch schlechte Zeiten, mein geliebtes Kind, komm nach Hause. Lass die Sehnsucht wachsen in dir nach dem wahren Leben. Und vergiss, dass das, was du heute in den Händen hältst, vergänglich. Vergiss nicht, dass es vergänglich ist. Wir hören, wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich niemals abweisen. Gott will unsere Hilfe sein, aber nicht für ein tolles Leben, nicht für ein angenehmeres Leben, erfolgreicheres Leben. So wie Kinder beten, Gott hilf mir, dass ich eine sehr gute Note schreibe. Und wir beten, hilf mir, dass ich einen guten Arbeitsplatz bekomme. Und Gott hilf mir, dass mir ja nichts passiert, dass ich nicht krank werde. Hilf mir, dass ich dies oder das sehr gut machen kann. Aber ich möchte euch sagen, Gott lässt sich niemals darauf ein, missbraucht zu werden. Er will nicht, dass du heute ihn um etwas bittest und ihn morgen vergisst, weil du es bekommen hast. Gott lädt dich ein, etwas viel Größeres zu gewinnen. Und deshalb gib den Herausforderungen des Lebens die Möglichkeit, dich näher zu Gott zu bringen. Gott ruft uns häufig durch Stürme und letztlich sollen alle Kinder Gottes wissen, dass alle Stürme zu ihrem Besten dienen, auch wenn wir es nicht verstehen können. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst unheilbar Schaden daran nimmt? Die Stürme des Lebens helfen uns, allein bei Jesus unsere Rettung zu suchen und mit ihm ewiges Leben zu erhalten. Deshalb ein letzter Punkt. Drittens, Stürme sind Herzensoffenbarer. Stürme offenbaren, was in unserem Herzen ist. Es gibt den Ausspruch, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Aber ich glaube, es gilt auch das Gegenteil. Willst du sehen, was im Herzen eines Menschen ist, so nimm ihm ein paar Dinge, die ihm empfindlich wehtun. Kneift eurem Nachbarn mal ganz heftig und guckt, wie er reagiert. Willst du sehen, was im Herzen eines Menschen ist, so nimm ihm ein paar Dinge, die ihm wichtig sind. Und das passiert laufend. Spätestens, wenn wir alt werden, wenn wir vor der Grenze des Todes stehen, da müssen wir merken oder merken wir, dass wir nichts mitnehmen können. Und sehr viele Menschen sind resigniert, gleichgültig, enttäuscht, wenn sie alt sind, weil sie ja nicht gelernt haben, auf diese wichtige Frage eine Antwort zu bekommen. Jesus sendet die Jünger, die zum großen Teil Fischer waren und fast täglich auf dem See lebten, direkt in einen Sturm, wo sie ihre eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht erkennen können. Vorher forderte Jesus sie schon auf, diesen 5000 Menschen etwas zu essen zu geben. Gebt ihr ihnen etwas zu essen. Ja, stellt euch vor, Jesus würde dir sagen, Florian, sorg dafür, dass alle zu essen bekommen. Und das passiert manchmal in unserem Leben, dass Gott uns in Situationen hineinführt, wo wir an Grenzen kommen, über die wir nicht hinauskommen. An einen Fluss, wo wir alleine nicht rüberspringen können. Und wo Gott sagt, spring, spring rüber, mach, sei gehorsam, liebe mich von ganzem Herzen, liebe deine Frau, liebe deine Kinder. Gott stellt uns immer wieder an unsere Grenzen und wir sind verantwortlich dafür, wie wir auf diese Grenzen und unsere Grenzerfahrungen reagieren. Wenn wir Verletzungen erleben, wenn wir Enttäuschungen erleben oder in Ohnmachtssituationen hineinkommen, dann muss keiner von uns sich in Spielewelten flüchten. Es gibt so viele junge Menschen, die flüchten. Die flüchten in diese Spielewelt. Keiner muss zur Flasche greifen. Keiner muss einsam leben, aus der Angst heraus wieder verletzt zu werden. Aber Stürme offenbaren unser sündiges Herz und unsere Begrenzungen. Meine Frau und meine Kinder, die können mich ganz schön herausfordern. Und sie zeigen mir, wie es in meinem Herzen aussieht. Mein Mangel an Liebe wird meiner Meinung nach viel zu häufig offenbart. Aber ich habe den Satz gelesen, während eines Tests muss der Lehrer schweigen. Während eines Testes muss der Lehrer schweigen. Es ist eine Prüfung dessen, was wir von unserem Lehrer gehört haben, ob wir es gelernt haben, ob wir uns das angeeignet haben. Und das sage ich auch an jeden Christen hier. Wo ist Jesus dort, wo du an deine Grenzen kommst? Versuchst du allein weiterzumachen, allein durchzukommen? Wir verknüpfen den Glauben gerne mit dem Leben und Dingen in diesem Leben. Vor vielen Jahren sagte mir ein Freund, ich hätte aufgehört zu glauben, wenn meine Freundin mich verlassen hätte. Und das ist traurig, aber es war gut, als Selbsterkenntnis zu erkennen, der Glaube an Gott war mit bestimmten Dingen verknüpft, mit der großen Liebe. Und bei vielen von uns ist das Vertrauen zu Gott mit etwas verknüpft. Aber Gott fragt, bist du bereit, diese Dinge hinzugeben? Gott fragte Abraham, bist du bereit, das Wertvollste, was du hast, für mich zu opfern? Jesus fragte den reichen Jüngling, bist du bereit, deinen Reichtum zu spenden? Welche Frage würde Jesus dir heute stellen? Bist du bereit, das für mich aufzugeben? Diese Frage stellt sich nicht nur Missionaren, sondern jeder Christ muss diese Frage ehrlich beantworten. Wenn Gott mir die Dinge nehmen würde, die ich heute habe, was hätte ich dann noch? Und würde ich bei ihm bleiben, weil ich weiß, Jesus ist genug? Oder würde ich sagen, nein, diesen Jesus will ich nicht? Stürme können uns lehren, worauf sich unser Herz verlassen will, worauf sich insgeheim unser Vertrauen, unser Glaube bezieht. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, lasst uns beten, öffne mir die Augen für mein eigenes Herz, für meine Götzen, die oft so wichtiger oder wichtiger sind als Gott selbst. Öffne mir die Augen für meine Unkenntnis von Jesus, für meinen Mangel an Liebe und Vertrauen. Und Vielleicht so wie der Psalmist betet, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wir wollen jetzt gemeinsam darüber nachdenken. Wir haben über die Stürme nachgedacht. Wir wollen jetzt über Jesus im Sturm nachdenken. Und ein erster Punkt ist, Jesus ist da, wenn du ihn kennst. Ich weiß nicht, ob euch das vorhin beim Vortragen der Geschichte aufgefallen ist. Es werden uns zwei Perspektiven erzählt. Auf der einen Seite die Perspektive der Jünger. Sie empfinden, dass Jesus sie drängt, überzufahren, obwohl es schon Abend ist. Es wird Nacht und Jesus kommt immer noch nicht zurück. Sie erleben Einsamkeit, dann ziehen Winde auf und sie sind mitten auf dem See und es wird die Angst der Jünger beschrieben, diese Panik, die sie haben, diese menschliche Perspektive, die wir alle wahrnehmen oder gut nachempfinden können. Aber in diesem Text gibt es auch eine andere Perspektive, die uns offenbart wird. Das ist die göttliche Perspektive. Jesus betet auf dem Berg für seine Jünger. Es heißt in einem Text, Jesus sieht seine Jünger, wie sie in den Sturm geraten. Und Jesus erleidet selbst den Sturm, indem er zu den Jüngern kommt. Aber sie wissen nichts davon. Diese geistliche Realität sehen wir nicht, wenn Gott uns nicht die Augen dafür öffnet. Es ist manchmal so verrückt, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und zu denken, wie kann man so anders leben? Wie kann man so anders handeln? Und der letztendliche Grund ist, dass Gott einem die Augen geöffnet hat für bestimmte Dinge. Wo ist Jesus, wenn es stürmt? Ich glaube, man kann letztlich nur glauben, dass Jesus da ist, wenn Gott einem die Augen dazu öffnet. Und wenn ihr diese Jahreslosung nachlest, dann werdet ihr erkennen, letztlich tut zuerst Gott der Vater etwas, bevor die Menschen zu Jesus kommen können und er sie annimmt. Viele Menschen sehen Jesus gar nicht, wenn es stürmt. Sie fragen vorwurfsvoll, wo ist Gott oder wo war Gott? Zuletzt habe ich das erlebt, als ich von Sanitätern gerufen wurde zu einem Notfallseelsorgeeinsatz und eine Frau außer sich war, weil ihr Mann gestorben war. Ihr Mann kam mit etwa 60 Jahren, kam aus dem Krankenhaus heraus, wurde entlassen, weil er wieder gesund war. Er war 2 Stunden zu Hause, stand auf, fiel um und war tot. Und diese Frau war außer sich. Sie fragte mich, wo ist Gott jetzt? Und sie sah Gott nicht in dieser Situation. Sie hatte nur Vorwürfe. Sie hatte auch vorher nicht geglaubt, aber sie kannte keine Antworten auf diese Frage und wusste nicht, dass Gott da ist. Dass Gott weint über unser Leid, über den Tod eines Sünders, über ewiges Verderben. Er möchte das nicht. Deswegen ruft er dich und mich, er lädt uns ein, dass wir erkennen, Gott ist da in jeder Lebenssituation, in den schrecklichsten Lebenssituationen. Selbst wo man verzweifeln möchte, da möchte Gott, dass wir erkennen, er ist da. Aber für einige von uns ist Jesus so wie die erste Wahrnehmung der Jünger, so wie ein Geist, wie ein Gespenst. Für viele von uns ist Jesus geheimnisvoll, ungreifbar, unnahbar, unheimlich. Wir ahnen etwas von Jesus, wenn wir in der Gemeinde aufwachsen. Angeblich soll Jesus immer da sein, aber viele von uns erkennen ihn nicht und kennen ihn nicht. Das ändert sich erst, als Jesus sich den Jüngern zu erkennen gibt, als er sagt, ich bin es. Und diese Worte erinnern uns an die Worte, ich bin, der ich bin. Und als die Jünger Jesus erkennen, da ändert sich die ganze Situation. Deshalb brauchen sich die Jünger dann nicht mehr zu fürchten. Jesus ist da mitten im Sturm. Aber das Entscheidende ist, dass man diesen Jesus kennt. Dass man persönlich diesen Jesus kennt und nicht nur vom Hörensagen. Dass man nicht nur Predigten gehört hat, nicht nur die Geschichten der Bibel kennt, sondern in persönlicher Beziehung zu diesem Jesus steht. Das ändert alles. Ob Jesus geheimnisvoll und fern von uns ist, ein Gott, der letztlich distanziert ist von uns, oder ein Gott, der liebevoll ist, der erlebbar ist, und wo wir erfahren, Gott erbarmt sich über uns, er will eine Beziehung, er will Gemeinschaft mit uns. Ich glaube, es ist genauso wie bei Kindern, die Angst haben. Wir hatten gestern einen Sturm und die Kinder kamen aufgeregt angerannt und wurden dann in der Geborgenheit der Eltern ganz ruhig, weil sie ihre Eltern kannten. Und wenn sie zu euch gelaufen wären, wären sie wahrscheinlich immer noch aufgeregt. Aber so ist es auch mit unserem Herz. Unser Herz ist voller Ängste, unser Herz ist voller Unsicherheit. Es ist unruhig, bis es ruhig wird bei Gott. Wenn wir Geborgenheit bei Gott finden, wenn wir in seiner Gegenwart ruhen, durch Jesus Christus. Aber unsere Augen müssen dafür geöffnet werden. Dieses Ereignis der Jünger im Sturm zielt, so wie die ganze Bibel, darauf, dass wir Gott kennenlernen. Wir erkennen Gott an Jesus und deshalb ist es so wichtig, Gottes Wort zu lesen und Gottes Wort zu hören, auch durch Predigten und darauf persönlich zu antworten. Ich und ihr, wir stehen in der Gefahr, Gottes Wort zu hören und weiterzuleben wie bisher. Einfach nicht darauf zu reagieren, einfach so weitermachen wie bisher. Ich muss nachher noch dies und jenes tun, ich sollte nicht vergessen, dem zu antworten. Gott will persönlich zu uns reden durch sein Wort, aber wir reagieren nicht auf ihn. Wir gehen nicht in Beziehung zu ihm, in Gemeinschaft zu ihm und deshalb kennen wir ihn nicht oder viele von uns nicht. Aber wir können Gott kennenlernen und erkennen, dass Gott da ist, dass Gott gut ist zu jeder Zeit, wenn wir ihn durch Jesus kennenlernen. Dann werden uns die Augen geöffnet dafür, dass der Himmel offen ist und Jesus zur Rechten Gottes steht, als Stephanus gekreuzigt wird. Dass Gottes Herz blutet, wenn ein Kind stirbt, wenn es eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird. Gott leidet mit uns. Er kennt uns, unsere Nöte und er ist bei uns, wenn wir durch das finstere Tal durchgehen müssen. Wenn er unser Hirte ist, dann fürchten wir kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Jesus verspricht uns nicht ein immer besseres Leben, aber dass er immer da ist, wenn wir mit und für ihn leben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diejenigen, die reagieren auf sein Wort, die hinausgehen, und mit Jesus leben, ihn bezeugen vor den Menschen, denen sagt er zu, ich bin bei euch. Deshalb ist es so wichtig, Jesus kennenzulernen. Mein zweiter Punkt ist, Jesus schenkt Frieden, wenn du ihm vertraust. Mich bewegt die Vorstellung von Jesus, der mitten im Sturm auf dem Wasser läuft. Es war ja nicht so, als ob das Wasser spiegelglatt und ruhig wäre und Jesus darauf spaziert ist, so wie auf manchen Bildern. Sondern es gab heftigen Wind und hohe Wellen. Und Jesus blieb nicht auf dem Berg sitzen. Er hätte ja auch einfach von oben beten können. Gott, hilf den Jüngern, dass sie sicher wieder ans Land kommen. Und es wäre geschehen. Nein, Jesus kommt herab, um mitten durch den Sturm zu gehen, um die Jünger und uns zu retten. Jesus verließ die Herrlichkeit des Vaters, um durch die heftigsten Stürme zu gehen und durch den Sturm der Sünde getötet zu werden. Er erlitt einen Sturm, den wir uns nicht vorstellen können, als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen, damit wir davor verschont werden. Die Kreuzigung von Jesus ist der Grund, warum wir alle tiefen Frieden haben können. selbst wenn um uns herum die Welt untergeht, wenn es einen dritten Weltkrieg gibt, wenn die Hälfte der Menschheit sterben würde an der nächsten Pandemie. Jesus hat alle Stürme erlitten und alles Unangenehme des Lebens auf sich genommen. Er erlitt sogar noch mehr die Trennung vom Vater aufgrund deiner und meiner Sünde. Und er hat überwunden. Jesus hat gesiegt. Und dieser Sieg durch die Auferstehung von Jesus Christus ist die Gewähr, ist das Versprechen, dass derjenige, der im Glauben sich an Jesus Christus wendet, den Sieg bekommt. Nicht immer durch übernatürliche Heilung, nicht immer durch übernatürliche Hilfe, oft durch die schweren Zeiten des Lebens, aber mit dem Versprechen, am Ende steht der Sieg von Jesus. Jesus hat die größten Stürme überwunden und deshalb lädt er uns ein, inmitten des Sturmes Frieden bei ihm zu erhalten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. So sagt es ein Mensch, der alles verloren hat. Hiob wendet sich im Glauben an den letzten Strohhalm, den er greifen kann. Das Einzige, was im Leben bleibt, wenn wir dieses Leben hinter uns lassen müssen. Das Einzige, was uns, der Einzige, der uns retten kann. Und wir können glauben, Jesus beherrscht den Sturm, jede Lebenssituation. Es gab eine Zeit, als es uns oder mir unheimlich gut ging, dass ich große Angst hatte, dass mich eine Hiobsbotschaft erreichen würde. Innerlich habe ich geglaubt, es geht uns so gut, mir geht es so gut, es kann eigentlich nur noch schlechter werden in diesem Leben. Und ich hatte Angst davor. Damals hat mich meine Mutter angerufen und mir gesagt, dein Bruder ist gestorben, ganz plötzlich mit 18 Jahren, von heute auf morgen, in der Nacht erstickt. Und ich habe Angst, dass mich wieder so eine Nachricht erreicht. Aber ich habe in Gottes Wort Antworten gesucht und ich habe Psalm 112, Vers 7 gehört, wie Gott zu mir sagt, der Gott fürchtet, fürchtet sich nicht vor schlimmer Kunde. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Wer Gott vertraut, kann wie Jesus mitten im Sturm schlafen. Das heißt, und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See bei einer anderen Begebenheit, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde, Jesus aber schlief. Mein häufigstes Gebet, wenn ich schlafen gehe, ist Psalm 4, Vers 9. Kennt ihr nicht, müsst ihr auswendig lernen. Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wenn die Gedanken mich quälen, wenn ich Sorgen habe, wenn mich Dinge belasten aus dem Alltag, dann bete ich, Herr, ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Jeder von uns kann in Gottes Frieden ruhen, den wir durch Jesus erhalten. Der Friede, der den menschlichen Verstand übersteigt. Und deshalb, wo ist Jesus, wenn es stürmt? Eigentlich nur ein Gebet entfernt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Der letzte Punkt, drittens, Jesus schenkt Leben, wenn du ihn bittest. Jesus schenkt Leben, wenn du ihn bittest, wenn du ihn anflehst. Wenn du an deine Grenzen kommst und nichts anderes hast als seine Gnade, dann kannst du erleben, Menschen, die zu Jesus kommen, die werden nicht abgewiesen. Aber diese Rettung der Jünger, die wurde ihnen erst geschenkt, als Jesus in ihr Boot stieg. Dazu mussten sie ihn bitten. Es heißt, es sah so aus, als ob Jesus an ihnen vorübergehen wollte. Wie verrückt ist das? Diese Vorstellung, ich erleide das, ich bin mitten im Sturm und Jesus, du gehst einfach vorbei. Du kümmerst dich nicht um mich. Es sieht oft so aus in unserem Leben, dass wir Gott nicht spüren, dass wir nicht wissen, warum. Aber Gott möchte, dass wir rufen. Gott möchte, dass wir schreien. Gott möchte, dass wir klagen. Gott möchte, dass wir unser Herz voll und ganz auf ihn werfen. Er möchte, dass er unsere größte Liebe ist. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen, und sogleich, als er in ihr Boot kam, da waren sie am Land, wohin sie fahren wollten. Willst du das auch? Hast du erkannt, wer Jesus ist? Und dass du ihn mehr als alles andere auf der Welt brauchst? Mehr als Hilfe aus der Not heraus brauchst du Jesus in deinem Lebensboot. Und ich glaube, dass er gerne in dein Leben kommen möchte, wenn du ihn den Kapitän sein lässt. Wenn er keine Nebenrolle, kein Butler für dich sein darf, sondern wenn er dein Herr sein darf. Willst du den Herrn, deinen Gott, in dein Leben hineinreden lassen? Willst du antworten auf diese Predigt, wenn Gott zu dir gesprochen hat? Ich befürchte, wenn wir nachher beten, werden viele einfach nur in Gedanken versunken sein, aber nicht beten, nicht bitten, sondern schweigen. Aber Gott will gebeten werden. Gott lädt uns ein, er ruft, er befiehlt uns, bete, bitte, zu jeder Zeit, nicht erst, wenn die Welt untergeht, sondern heute, auch wenn es dir gut geht, wende dich zu ihm und mach ihn wieder ganz neu zu deiner Priorität im Leben. Viele von uns müssen sich aber dazu erstmal wieder neu mit Gott versöhnen. Wenn man merkt, dass man den Ehepartner oder einen geliebten Menschen nicht mehr so geliebt hat, wie man es versprochen hat oder eigentlich tun sollte, dann sollte man nicht so weitermachen, als ob nichts geschehen wäre. Dann ist es dran, die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, die Altlasten über Bord zu werfen und um Vergebung zu bitten. Ich glaube, dass sehr viele Beziehungen unter uns sehr viel besser wären, wenn wir bereit wären, ehrlich miteinander zu reden und um Vergebung zu bitten. Und so ist es auch mit Gott. Gott will, dass wir merken, wie wenig wir an ihn denken, wie wenig wir ihn lieben, wie sehr wir ihn vernachlässigen, wie wenig dankbar wir sind, wie beschäftigt wir sind, ständig auf der Suche nach Unterhaltung. Und wenn wir das merken, dass wir einsam sind, dass wir uns fragen, Gott, wo bist du in meinem Leben? Dann möchte Gott, dass wir umkehren, dass wir um Vergebung bitten. Dass wir bekennen, Gott, ich habe dich betrogen, ich bin dir fremdgegangen. So wie eine Frau von ihrem Mann sich abgewandt hat, so habe ich mich von dir abgewandt, ich habe dich vergessen. Ich habe mich voll und ganz auf den Hausbau fokussiert. Ich bin so vertieft in meine Gartenarbeit und meine nächsten Projekte, ich habe gar keine Zeit für dich. Es tut mir leid. Vergib mir. Er bietet uns durch Jesus Vergebung und einen Neuanfang an. Gott ist gnädig, wenn wir es ernst meinen. Er bietet uns Vergebung an und wirbt jeden Tag darum, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Dazu darfst du jeden Tag bekennen, jeden Tag neu beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn wir bereuen, wo wir gesündigt haben, wo wir Gott vergessen haben, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns so ansieht, als ob wir nie gesündigt hätten. Dann ist er plötzlich in unserem Boot da und wir erleben tiefen Frieden. Jesus möchte dein Lebensmittelpunkt sein, der Anker und der sichere Fels im Sturm. Und Jesus wartet mitten in den Stürmen unseres Lebens auf uns. Möchtest du ihn in dein Boot bitten? Amen.